Wir feiern heute Palmsonntag und wir haben schon ganz viel mitbekommen, was an Palmsonntag eigentlich passiert ist, nämlich der Einzug von Jesus nach Jerusalem. Und liebe Leute, der Einzug, der hat einen richtigen Symbolcharakter gehabt. Der Evangelist Matthäus, der sieht nämlich in diesem Geschehen die Erfüllung der alten Prophezeiung aus dem Buch Zacharia. Was steht dort? Sag dem Volk Israel, schau, euer König kommt zu euch. Er ist sanftmütig und er reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen von einem Esel, auf einem Jungen von einem Lasttier. Der Evangelist Lukas, der berichtet, dass die Anhänger von Jesus der geschichtsträchtig Einzug frenetisch gefeiert haben. Prise sei der König, der im Auftrag vom Herrn kommt. Gott hat Frieden mit uns geschlossen. Lob und Ehr sei Gott hoch im Himmel. Die bunt gemischte Jüngerschar hat voller Ehrerbietung, voller Respekt ihre Mäntel als Teppich vor dem sanftmütigen Friedenskönig an Boden gelegt. Und sie haben dem verheißenen Messias von Israel mit schwenkenden Palmzweigen einen würdigen und königlichen Empfang vorbereitet. Aber habt ihr gewusst, haben nicht alle das Loblied mit eingestimmt. Empört haben einige Pharisäer aus der Menge Jesus zugerufen, er soll doch gefälligst dafür sorgen, dass das Theater ein Ende nehme. Daraufhin hat Jesus gesagt, ich sage euch, wenn die hier schweigen, dann schreien die Steine. Und dann folgt eine von den tiefst berührenden Szenen für mich im Neuen Testament. Wo die Menschenmenge sich der Stadt genähert hat und Jesus Jerusalem vor sich sieht, fängt er an zu brüllen. Und er sagt, wenn doch auch du an dem heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde. Aber es ist dir verborgen. Du siehst es nicht. Jerusalem, wenn doch auch du an dem heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde. In der Vorbereitung auf die heutige Predigt habe ich mir folgende Frage gestellt. Wenn Böckte, Gelterkinde, Sissach oder Liestel das damalige Jerusalem wären, welche Worte würde euch Jesus über diesen Ort aussprechen? Was wären seine Gedanken über unsere Generation? Kann es sein, dass Jesus auch über unsere Dörfer und Städte brüllen würde? Wäre es möglich, dass ihn auch heute tiefst traurig macht, dass Herr und Frau Schweizer nicht erkennen, was ihnen wirklich Frieden bringt? Ist Jesus unserer Gesellschaft nicht genauso verborgen wie dazumal der Stadt Jerusalem? Gemäss Online-Statistik bezeichnen sich rund 30% der Bevölkerung im Baselbiet als religionslos oder nicht religiös. 20% mehr als im Jahr 2000. In den vergangenen Jahren ist es schweizweit zu einer regelrechten Austrittswelle aus Schweizer Landeskirchen gekommen. Noch nie sind so viele Katholiken aus den Kirchen ausgetreten wie 2019. Sind es bis anhin vor allem die 25- bis 35-Jährigen gewesen, die der Kirche den Rücken zugekehrt haben, sind in den vergangenen Jahren immer mehr Menschen zwischen 51 und 65 aus der Kirche ausgetreten. Verschiedenste Gründe werden für diesen Mitgliederschwund aufgeführt. Vor der Hand geht es um Kirchensteuer, Missbrauchsskandal oder Debatten um die kirchliche Sexualmoral. Doch wenn man ein bisschen genauer hinschaut, dann kristallisieren sich weitere Motive heraus. Und ein Motiv, das ziemlich weit oben ist, ist Gleichgültigkeit und Entfremdung. Viele junge Menschen sind von der Institution Kirche massiv enttäuscht. Zu viel Heuchelei, zu viel Engstirnigkeit, zu viel Lieblosigkeit, Härte und Unattraktivität. Auf Deutsch gesagt, langweilig. Wer von den Kirchen und ihren Mitgliedern enttäuscht ist, hinterfragt oftmals auch den Glauben an Gott. Ganz nach dem deutschen Philosoph Friedrich Nietzsche: Christen müssten wir also schon ein bisschen erlöster aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Man fängt an von hadern, zweifeln, man fängt an von verurteilen. Soll die Kirche tatsächlich die erlöste Schar von Gott sein? Auf Gott kann sich ja jeder berufen. Doch wer kann schon beweisen, ob es ihn wirklich gibt? Wer kann schon wissen, wer der Gott ist und was ihm heilig ist? Anstatt Verantwortung zu übernehmen und sich auf die Suche nach dem Gott zu begeben, macht sich bei vielen jungen Menschen Resignation, Gleichgültigkeit oder offene Rebellion breit. Schnell ist man dabei, den Kopf ins Sand zu stecken, alles für belanglos zu erklären, mit dem Finger auf die anderen zu zeigen oder zu einem rigorosen Rundumschlag auszuholen. Im letzten Buch vom Alten Testament redet Gott folgende Worte durch den Prophet Maleachi zum Volk Israel. Und es scheint mir, als hätten die Worte nichts an Aktualität eingebüßt. Da heisst es: Ihr sagt, es bringt nichts, Gott zu dienen. Was haben wir davon, dass wir seine Anordnungen befolgen und uns vor dem Jahwe, dem allmächtigen Gott, in Demut beugen? Wir preisen die Frechen glücklich, weil der Gottlose, denen geht es wirklich gut. In heutigen Worten: Was bringt es eigentlich, Christ zu sein? Was habe ich davon, zur Kirche zu gehen? Wieso sollte ich das Gebot von Gott halten? Darf ich nicht einfach machen und tun, was ich will? Ich bin doch zur Freiheit berufen. Ich lasse mich auf keinen Fall von irgendein paar frommen Spinner in ein religiöses Korsett hineinzwängen. In den vergangenen 7 Jahren habe ich in der Vereinigung von Freien Missionsgemeinden Schweiz jährliche Glaubenskurse für Schulabgänger auf nationaler Ebene durchgeführt. Gegen 200 junge Menschen habe ich auf diese Art und Weise dürfen kennen und schätzen lernen. Viele Teilnehmende haben die Camps besucht, weil sie von Seiten der Ortskirche oder von ihren Eltern dazu motiviert worden sind. Wie ihr euch vorstellen könnt, hat sich bei etlichen Teenies Begeisterung bei Lagerstart in Grenzen gehalten. Nicht wenige Eltern haben uns im Vorfeld offengelegt, dass ihre Sprösslinge in Sachen Glauben gerade eine schwierige Phase durchmachen. Und haben hinter vorgehaltener Hand die Hoffnung ausgesprochen, vielleicht möge es ja uns gelingen, den Glauben an Gott in einem pubertierenden Teenie verständlich, lebensnah und leidenschaftlich überzubringen. Und sie suchen aber durchaus rebellische Herz zu erreichen. Ja, dann habe ich ein bisschen schmunzeln. Natürlich habe ich gesagt, dass wir uns das Beste geben. Ganz ehrlich, in so manchem Teenie habe ich mich selber wieder erkannt. Auf der einen Seite eine grosse Verunsicherung und Ratlosigkeit in Bezug auf einen Lebenssinn, auf den eigenen Glauben, auf die persönlich gelebten Werte. Auf der anderen Seite ein grosses Misstrauen, Frustration und Rebellion gegenüber nervenden und besserwisserischen Eltern und einer langweiligen und verstaubten Kirche. Typisch Generationenkonflikt. Am Ende des bereits zitierten Maleachi-Buch redet Gott zu seinem Volk. Bevor der grosse und schreckliche Tag vom Herrn kommt, schicke ich euch den Prophet Elia. Er wird die Herzen der Väter ihren Kindern zuwenden und die Herzen der Kinder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht vernichten muss. Spannende Worte. Was für eine Verheißung im allerletzten Vers vom Alten Testament. Es ist ein Geschenk von Gott, wenn sich die Herzen der Generationen zuwenden. Aber so manche fragt sich, ja, aber heitere Fahne, wie soll denn das gehen? Sie einander akzeptieren, am gleichen Glaubensstrang ziehen, im gleichen Lebensbötli sitzen. Wie geht das? Wie soll sich jung und alt in Familie und Kirche aufeinander zubewegen? Ist das nicht fast ein bisschen unmöglich? Jedenfalls sicher nicht selbstverständlich. Das angespannte Verhältnis der Generationen zu einem Land hat in den vergangenen Jahrzehnten sicher nicht abgenommen, sondern hat sich massiv zugespitzt. Auch und nicht zuletzt wegen religiösen Streitigkeiten und Glaubensfragen. Liebe Leute, sind wir uns bewusst, zwischen Eltern und Kind liegen oft Welten. Ich würde sogar sagen, zum Teil Galaxien. Zur Beruhigung, das ist nicht erst seit heute so. Bereits zur Zeit des Prophet Maleachi ist der Generationenzwist normal gewesen, an der Tagesordnung. Kürzlich habe ich von einem Mann gelesen, der seinen 50. Geburtstag gefeiert hat. Am Fest hat es einige Reden gegeben und am Schluss hat das Geburtstagskind selber noch etwas gesagt. Der 50-jährige Mann hat gesagt, ich habe in meinem Leben viel erreicht. Ich habe Erfolg im Beruf gehabt. Ich bin gesund geblieben. Es geht mir gut. Aber eins ist mir nicht gelungen. Der Glauben und die Werte, die für mich massgebend sind, meinen Kindern weiterzugeben. Und es ist still geworden im Raum. Sehr still. Nicht wenige unter uns kennen wohl die gleiche Enttäuschung, wie der Mann ehrlich versucht hat, in Worte zu fassen. Es ist mir nicht gelungen, den Glauben weiterzugeben. Die Herausforderung, den Glauben an die nächste Generation weiterzugeben und die oft damit verbundene Ohnmacht kennen nicht nur Eltern, sondern auch die Kirche selber. Bevor Dietrich Bonhoeffer im Frühling 1943 wegen Wehrkraftzersetzung verhaftet und in Berlin gefangen gehalten worden ist, hat er im Kloster Ettal sein Ethikbuch geschrieben. Und in diesem Buch findet sich ein stellvertretendes Schuldbekenntnis für das Versagen der bekennenden Kirchen im Dritten Reich. Und gerne möchte ich mit euch ein paar Auszüge daraus lesen. Der Bonhoeffer schreibt, die Kirche bekennt ihre Verkündigung von dem einen Gott nicht offen und deutlich genug ausgerichtet zu haben. Sie bekennt ihre Furchtsamkeit, ihr Abweichen, ihre gefährlichen Zugeständnisse. Sie hat das rechte Wort in rechter Weise zu rechter Zeit nicht gefunden. Sie hat die Gottlosigkeit der Massen verschuldet. Die Kirche bekennt, den Namen Jesu Christi missbraucht zu haben, indem sie sich seiner vor der Welt geschämt hat. Sie hat sich an der Rastlosigkeit und Unruhe schuldig gemacht, weil ihre Predigt von Jesus Christus schwach war. Das ist ein paar wenige Auszüge. Übrigens, das Schuldbekenntnis hat die deutsche Kirche bis heute nicht akzeptiert. Ich möchte zurückkommen zum Maleachi. Ich schicke euch den Prophet Elia und er wird die Herzen der Väter den Söhnen den Kind zuwenden und die Herzen der Kind ihren Vätern. Vielleicht fragst du dich, wer ist eigentlich der Elia gewesen? Der Elia war ein Prophet, der zur Zeit des Königs Ahab und Ahasia im zweiten Viertel des 9. Jahrhunderts vor Christus im Nordreich gewirkt hat. Und wenn wir das zweite Buch Könige aufschlagen, das zweite Königsbuch, dann lesen wir am Anfang vom zweiten Kapitel, dass der Elia durch einen feurigen Wagen mit Ross in einem Sturmwind in den Himmel entrückt worden ist. Er ist also lebend in den Himmel aufgenommen worden. Und seither gilt er als der wichtigste biblische Prophet nach Mose. Das Prophetenbuch Maleachi ist ein paar Jahrhunderte später entstanden, nämlich im 4. oder 5. Jahrhundert. Und das Maleachi-Buch kündet jetzt den Elia an, die Wiederkunft vom Elia als Wegbereiter vom Messias. Und die Frage steht im Raum, ja, kommt der Prophet Elia wirklich ein zweites Mal auf die Erde? Oder wird da einer beschrieben, der mit dem Geist und mit der Kraft vom Elia kommt? Also sozusagen ein zweiter Elia. Und um die Frage zu beantworten, ist es hilfreich, einen Blick ins Lukas-Evangelium zu werfen. Dort lesen wir nämlich im ersten Kapitel, dass ein Engel von Gott im alten jüdischen Priester Zacharias begegnet ist und ihm und seiner unfruchtbaren Frau Elisabeth einen Sohn angekündigt hat. Und der Zacharias wird aufgefordert, dem Kind den Namen Johannes zu geben. Und dann sagt der Engel mega spannende Worte über dem Johannes aus, bevor er überhaupt auf der Welt ist. Er wird in den Augen von Gott gross sein. Er wird viele Israeliten dazu bringen, sich wieder dem Herr, ihrem Gott, zuzuwenden. Er wird ein Mann mit dem Geist und der Kraft vom Prophet Elia sein, wo im Herr vorausgeht und das Volk auf seine Ankunft vorbereitet. Und jetzt gut zuhören. Er wird die Herzen der Väter ihren Kind zuwenden und die Ungehorsamen dazu bewegen, sich der göttlichen Weisheit zu öffnen. Der Johannes der Täufer war ein ganz spannender Typ. Er hat ein asketisches Leben gelebt. Laut dem Evangelist Markus soll er sich von Heuschrecken und wildem Honig ernährt haben. Er hat predigt im Stil der alten Propheten und er hat getauft. Der Johannes hat zur Umkehr aufgerufen und er hat das Kommen vom Reich von Gott angekündigt. Und das Krasse ist, dass riesengroße Menschenscharen von Judäa und Jerusalem in die Wüste raus sind, um diesen leicht speziellen Typ zu sehen. Es sind ganz normale Leute zu ihm rausgegangen, aber auch viele Prominente. Religiöse Führer, Zöllner und sogar römische Soldaten. Und seine gewinnende und einladende Botschaft war: Ihr Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könnt im kommenden Gericht von Gott entrinnen? Zeigt durch Taten, dass ihr wirklich zu Gott umkehren wollt. Bildet euch ja nicht ein, ihr könnt euch damit ausreden, den Abraham als euren Vater zu haben. Und dann hat er also gesagt, ich sage euch, die Steindose in der Wüste, die kann Gott zu Nachkommen für Abraham umwandeln. Und dann hat er gesagt, Leute, ich taufe euch mit Wasser. Aber nach mir wird einer kommen, der viel, viel mächtiger ist als ich. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhe auszuziehen. Und wo Jesus am Tag darauf tatsächlich am Jordan erschienen ist, hat Johannes gesagt, hey, schaut, Das ist das Lamm von Gott, das die Sünde der Welt trägt. Und dann hat er gesagt, hey, ich bezeuge euch, das ist der Sohn von Gott. Und später hat er die bedeutenden Worte gesagt, er muss wachsen, ich aber abnehmen. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, wird das Leben nicht sehen. Der Einfluss von dem Johannes hat weit über den Tod von ihm herausgeschaut. Viele von seinen Jüngern sind später Nachfolger von Jesus geworden. Und Jesus hat den letzten Prophet vom Alten Testament zum grössten Menschen überhaupt auf Erden erklärt. Der Johannes, der hat wirklich eine spezielle Berufung von Gott. Eine spezielle Bestimmung. Und weil er in der gelebt hat, hat er Jesus Christus den Weg geebnet. Er hat den Weg geebnet für den Messias der Juden. Und vielleicht fragst du jetzt heute Morgen, was hat denn der Johannes mit dieser Prophetie aus dem Malachi-Buch zu tun? Es ist interessant, dass im Lukas-Evangelium eine leicht angepasste Version steht von dieser Vision. Es heisst nämlich im Lukas-Text, er wird die Herzen der Väter ihren Kindern zuwenden und die Ungehorsamen dazu bewegen, sich der göttlichen Weisheit zu öffnen. Der Johannes hat die damalige Generation von Israel herausgefordert, sich nicht scheinheilig und feige hinter ihrem Glaubensvater Abraham zu verstecken, sondern Verantwortung zu übernehmen, Buße zu tun, zu Gott umzukehren, ein gottesfürchtiges Leben zu leben, um den kommenden Generationen ein leuchtendes Vorbild zu sein. Liebe Gemeinde, wer über die junge Generation von heute reden will, der muss über Gesellschaft reden. Die jungen Leute sind Kinder von unserer Zeit. Und die Botschaft von dem Johannes ist, liebe Babyboomer, liebe Generation X, liebe Mütter und Väter, Gott möchte die Wende, den Turnaround mit euch einleiten. Eure Buße ist gefragt. Eure Hinwendung zu Gott ist notwendig. Eures Handeln ist an der Reihe. Und einige von uns werden sagen, wieso gerade mehr? Sind jetzt nicht zuerst die jungen Leute dran? Verdanken wir den Zustand von unserer Gesellschaft nicht gerade innen? Soll doch die Jugend den ersten Schritt machen? Liebe Mütter und Väter, beim Johannes steht es gerade umgekehrt. Er wird die Herzen der Väter ihren Kind zuwenden. Die Wende fängt bei uns Eltern an. Nicht die nachfolgende Generation soll es richten. Liebe Babyboomer, liebe Generation X, wir sind gefragt. Erweckung fängt in deinem und meinem Herz an. Wie soll eine junge Generation von Gott begeistert sein, wenn wir selber nicht sind? Wie soll eine junge Generation ihr Leben Gott voller Dankbarkeit und Hingabe hinstrecken, wenn wir es ihnen nicht vorleben? Wie soll eine junge Generation den schmalen Weg vom Glauben gehen, wenn wir selber mit dem breiten Weg liebäugeln? Wie soll Böckten, Gelterkinder, Sissach oder Liestl den Friedenskönig erkennen, wenn wir nicht bereit sind, unsere Lebensmäntel vor dem Jesus Christus auf die Erde zu legen und uns unter seine Herrschaft zu stellen? Die junge Generation braucht Väter und Mütter, die vorangehen, also selber in Jesus Nachfolge eintreten. Unsere Kinder brauchen Eltern, die bereit sind, sich auf den Weg zu machen, Gott und der Nächste zu lieben. Die Jugend von heute braucht Menschen, die bereit sind, sich zu verschenken, weil sie selber die verschenkende Liebe von Gott erlebt und erfahren haben. Ich möchte zurückkommen zu diesen anfangs erwähnten Glaubenskurs für Schulabgänger. Als Leitungsteam, und das Leitungsteam ist aus drei verschiedenen Generationen bestanden, haben wir es uns zum Ziel gesetzt, in diesen Camps das Herz der jungen Menschen zu erreichen. Wir haben uns für ihre Geschichte, ihre Nöte, ihre Fragen und Träume interessiert. Wir haben offen und ehrlich unsere eigenen Leben vor diesen Teenies ausbreitet. Wir haben sie an unserem Glauben, unseren Überzeugungen und unserer Begeisterung für Jesus teilhaben lassen. Wir haben sie ermutigt und motiviert. Wir haben zusammen gelacht, aber auch viel zusammen gebrüllt. Wir haben die Teenies herausgefordert. Wir haben vorgefertigte Meinungen auf den Prüfstand gestellt. Wir haben uns aber auch selber hinterfragen lassen. Und in all dem haben wir immer wieder Gott gesucht. Und viele Teenies haben die Camps als Highlight erlebt, als persönlichen Durchbruch. Und einige haben sogar gemeint, es sei die beste Zeit von ihrem Leben gewesen. Junge Menschen haben die Entscheidung getroffen, zu Gott umzukehren und haben Jesus ihr Leben anvertraut. Ein beachtlicher Teil hat sich nach den Camps in ihren Ortsgemeinden taufen lassen. Und heute sind viele von ihnen in der Teenie- und Jugendarbeit in verschiedensten Ortskirchen in Leitungsfunktionen. Liebe Eltern, liebe Kirchen, die entscheidende Frage ist, haben wir Erwachsene ein Herz für die nachkommende Generation? Die heutigen Kinder brauchen Menschen, die zu ihnen stehen, die sie lieben, die sie fördern, begleiten, einbeziehen und vor allem auch freisetzen. Verstehen wir recht, es geht nicht um eine billige Anpassung und es geht auch nicht um eine Glorifizierung der Jugend, sondern um eine ganz bewusste Verantwortungsübernahme. Es geht um die zentrale Frage, wie können wir unseren Kindern und Jugendlichen ein Umfeld gestalten, wo sie zu selbstständigen und verantwortungsbewussten Menschen heranreifen können. Und damit junge Menschen zu glaubensstarken Erwachsenen werden, glaube ich, müssen Eltern und Kirchen anfangen zusammenarbeiten. Niemand hat mehr Potenzial, Gottesbeziehung von den Kindern zu prägen als die Eltern. Habt ihr gewusst, als Eltern haben wir rund 3000 Stunden pro Jahr aktive Zeit mit unseren Kindern? Niemand hat mehr Potenzial, die Eltern zu unterstützen als die Kirche. Das Potenzial der Kirche, eine junge Generation zu prägen, steigt, wenn sie mit den Eltern zusammenarbeiten. Und das Potenzial der Eltern, ihren Nachwuchs zu prägen, steigt, wenn sie mit der Kirche zusammenarbeiten. Ich möchte uns ermutigen, heute Morgen folgendes Szenario vorzustellen. Das Licht der Kirche und die Liebe der Eltern verbündet sich zu einem gemeinsamen Ziel. Gemeinsam die junge Generation geistlich fördern und begleiten. Liebe Leute, steht viel auf dem Spiel. In 100 Jahren zählt nur noch, in welcher Beziehung die junge Generation zu Gott steht. Alles andere ist egal. Wir feiern heute Palmsonntag und erinnern uns an den Einzug von Jesus nach Jerusalem. Liebesgate 44, ich wünsche mir von Herzen, dass die Jerusalems von unserer heutigen Zeit durch dies und mein Leben erkennen, was ihnen wirklich Frieden bringt. Ich wünsche mir, dass eine junge Generation sich ganz neu dem Friedenskönig Jesus zuwendet, weil sie an unserem Lebensstil erkennt und sieht, dass es sich lohnt, ihm das Leben anzuvertrauen. Und ich wünsche mir, dass ein ganzes neues Miteinander der Generationen entstehen kann, weil unsere Kinder spüren, dass du und ich bereit sind, unser Leben in ihre Herzen zu investieren. Amen.